ARD. Talk mit Thies.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und bei mir hört ihr die spannendsten Gäste, wie zum Beispiel Sally Özcan, Deutschlands erfolgreichste Foodbloggerin. Was sage ich? Europas erfolgreichste Foodbloggerin. Oder aber Renata und Valentin Lusin, die beiden TänzerInnen aus Let's Dance oder auch Ina Müller.
Ich habe davon immer Herzrhythmusstörungen gekriegt. Also mein Herz wusste nicht, soll es auf mich hören oder auf diese Boxen.
In dieser Folge zu Gast Deutschlands erfolgreichster Körpersprache-Experte Stefan Werrer.
Du kennst ja die Menschen, die, was die an der Hotelrezeption sind und sagen, ich bin eh immer freundlich zu den Gästen, ja, aber gar nicht so freundlich wirken.
Und es gibt wirklich ein paar Muffkoppe.
Ein paar? Ich sage immer einen wichtigen Satz und der lautet, gib dem anderen ein besseres Gefühl, als er hatte, bevor er dir begegnet ist. Es ist immer ein nordkoreanisches Wahlergebnis. 99,7% der Menschen zeigen auf, sie halten sich selber für freundlich. Die Gestik, die Mimik hat immer eine Richtung. Sie geht immer nach oben. Aber schauen wir mal durch den Alltag. Die meisten gehen schwer, Mundwinkel unten, Kopf gebeugt und wundern sich dann, warum wir in Deutschland keine so richtige Stimmung mehr haben.
Kann man Lügen üben?
Ja, Lügen kann man auf jeden Fall üben. Ein Bitte, ein Danke, ein Grüß Gott ist völlig wirkungslos, wenn die Körpersprache diesen Respekt nicht zeigt.
Stefan Werrer analysiert regelmäßig Politiker bei ihren öffentlichen Auftritten. Er hat mehrere Bestseller geschrieben, in denen er Tipps gibt, wie wir besser wirken. Und er ist auch wieder auf Tour mit seinem Programm Du zum Super-Du. Und dort auf der Bühne zeigt er, wie bringen wir unsere Persönlichkeit zum Strahlen? Wie wirken wir humorvoll und elegant? Oder ab wann wird es einfach nur noch peinlich? Wir haben uns in München getroffen und wieder über spannende Themen gesprochen. Kann man Lügen üben? Warum sitzen Männer so breitbeinig? Und sind Frauen wirklich besser? Erstaunlich ist auch, die meisten Menschen würden sich selbst als freundlich beschreiben, werden aber ganz oft anders wahrgenommen. Schaut mal, ob ihr etwas bei euch entdeckt oder auch vielleicht in Zukunft ganz bewusst ändern wollt. Einmal mehr ein wilder Ritt durch Körpersprache, Irrtümer und ungewollte Missverständnisse.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Guten Tag.
Einer unserer gefragtesten Körpersprache-Experten in Deutschland, wobei der gefragteste, oder?
Ja, das kann man nicht sagen, so. Ich glaube, das würde ich mir nicht anmaßen, sagen wir so.
Aber wie bescheiden. Wie bescheiden. Cool, dass wir wieder zusammen sind hier.
Du, ja, es freut mich.
Du, Stefan, das Gute ist, bei dir kann ich mich immer so geben, wie ich bin.
Ja, man sieht es dir sowieso an.
Weil alles andere keinen Sinn macht.
Aber ich werde es den Hörerinnen immer beschreiben. Er reißt gerade die Augenbrauen auf und beugt sich nach vorne und zeigt mit dem Zeigefinger auf mich und hat gesagt, bei dir kann ich immer so bleiben, wie ich bin. Das nimmt man ihm ab, diese Freude.
Interessant. Und es ist aber so fies, dass man direkt schon analysiert wird. Weißt du, er beugt
naja,
sich nach vorne,
ja.
Er reißt die Augenbrauen auf.
Aber das war da gar nicht bewusst, oder?
Nein, natürlich. Genau. 0,0.
Um das geht's. Aber die Freude, die du hast, man hört sie bei dir an der Stimme. Ich glaube, das ist ja wichtig im Radio.
Ja, ich bin satt jetzt gerade deswegen. Ich habe was gegessen, ich bin satt, bin ich immer gut drauf.
Und diese Freude, die muss man außen sehen. Und wenn man sie nicht sieht, dann bleibt sie nur innen. Und man kriegt da kein Feedback zu dem eigentlichen inneren Gefühl. Und bei dir sieht man so toll.
Hat ja aber auch keinen Sinn, bei dir einfach so zu tun, als ob, denn du durchschaust natürlich alles sofort. Wobei du tust jetzt gerade so, als wüsstest du nicht, wovon ich rede.
Naja, ja, mal, genau, mal, das recht, das recht, ja, genau, weil man muss genau aufpassen. Durchschauen tue ich ja niemanden. Ja? Das ist ja ganz ein großes Missverständnis, dass Menschen glauben, jetzt nehme ich so ein großes Wort, wo Mentalisten ja den Leuten sagen, ich schaue dich an und weiß, was du denkst und kenne deine Gedanken, was natürlich ein völliger Humbug ist. Ja. Wir können immer nur das Äußere beurteilen. Das heißt, ich kann ja nur dich von außen anschauen und beurteilen, wie du auf mich wirkst. Ja. Ich kann ja nur den Donald Trump anschauen und beurteilen, wie er auf mich wirkt. Ich kann, ganz egal, ich kann den Chef, die Kollegin anschauen, wie wirkt der auf mich. Und daraus interpretieren wir dann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man in der Körpersprache immer bei dem bleibt, was wissenschaftlich korrekt ist. Und ich kann nicht in dich hineinschauen.
Das ist ja bei den Mentalisten, das geben die auch zu, Show
ja.
Auch ein bisschen. Die kennen aber den Menschen an sich extrem gut. Das habt ihr gemeinsam. Du und die Mentalisten, die wissen, wie Menschen reagieren. Die wissen, wenn du eine Zahl zwischen 1 und 10 nennen sollst, dann nennst du die, alle mal zu Hause, die es nicht wissen. Denkt euch aus eine Zahl zwischen 1 und 10 und sagt sie kurz laut.
Stefan, welche Zahl haben Sie gerade gesagt?
5.
Nein.
Die 7.
Ja, die 7.
Ich weiß, 5 oder 7, genau. Aber das ist immer statistische Sache. Ja, du hast vollkommen. Die kennen. Und was die noch kennen, die wissen ganz genau, wen holen sie raus auf die Bühne, um etwas zu demonstrieren. Ja. Das heißt, es sind ja, du hast vollkommen recht, es sind ja Tricks, die die anwenden. Und man will ja verzaubert werden. Aber weißt du was, das bringt mir jetzt zu meiner Profession zurück. Ich appelliere schon auch ans Publikum, dass sie sich immer in Erinnerung rufen, das sind Tricks. Und nicht glauben, dass es tatsächlich Menschen gäbe, die andere, höhere Fähigkeiten hätten. Weil damit bewegen wir uns in einen Bereich rein, der ganz gefährlich ist.
Wärest du ein guter Mentalist?
Nein, wäre ich nicht.
Warum nicht?
Wobei, ja, weil ich glaube...
Du könntest es dir drauf schaffen.
Na, das schon, das auf jeden Fall. Und auch bei mir, bei meinen Live-Shows... ist es ja so, ich schaue mir genau an, wen hole ich auf die Bühne, um zu zeigen, was man mit dem Händeschütteln schon verrät. Das schaue ich mir genau an. Aber ich hole nicht jemanden rauf, den ich hinters Licht führen kann, sondern ich hole jemanden rauf, von dem ich sehe, dass er diese paar Minuten auf der Bühne gut aushält, ohne vor Nervosität zu sterben. Das heißt, diese Dinge schaue ich mir schon an. Ich glaube, ich könnte schon, aber wo ich mir schwer tun würde, ein Konstrukt aufrecht zu erhalten, wo ich weiß, es stehen Tricks im Hintergrund und es ist nicht die Wahrheit. Weil was ich eigentlich, womit ich mein ganzes berufliches Leben verbringe, ist den Leuten ja die Fakten zu sagen und sagen, woran sie tatsächlich etwas erkennen können. Mhm. Und wenn ich die Kontonummer von jemandem rauskitzeln würde, dann wäre es mir wichtig, ihnen zu sagen, wie ich es erkannt habe und nicht von der Bühne zu gehen mit einer Aura, ich habe etwas Geheimnisvolles jetzt gemacht, deswegen könnte ich kein Mentalist sein.
Und gleich Backstage, bevor der überhaupt in sein Auto gestiegen ist, werde ich auf meinem Handy sein Konto leer machen.
Also, ich werde doch Mentalist, doch.
Ja, das machen Mentalisten ja auch nicht. Aber die verblüffen uns schon, die sind schon toll.
Ja, ja. Ich bin da immer sehr zweischneidig, das muss ich schon sagen. Wenn man die Körpersprache so wissenschaftlich betrachtet wie ich und dann gibt es eben Lügenerkenner und so weiter. Und da muss ich einfach ganz klar sagen, nein, das ist faktisch falsch. Und was darum jetzt mich da so einspreizt, weil das Instagram, YouTube und TikTok und so weiter ist ja voll von Leuten, die anderen Menschen Tipps geben, woran man erkennt, ob die Partnerin oder der Chef gerade lügt. Und da bin ich der Wissenschaft so verhaftet und da kann ich einfach die großen Studien erwähnen. Die großen Studien, das sind weltweite Studien, ja, mit Zehntausenden Probanden, wo einfach untersucht wird, können Menschen Lügen erkennen. Und der Hammer dabei ist, da sind auch Menschen dabei, die das tatsächlich professionell machen. Also zum Beispiel FBI-Beamte, die sind in so einer Studie auch dabei gewesen. Die also im Lügen erkennen, in Verhörtechniken geschult waren. Erfolgsquote gleich hoch wie beim Durchschnittsmenschen, nämlich 50%, 50-50. Das heißt, das ist die Ratequote.
Das ist wirklich die Ratequote. Aber ein Lügendetektor, der Klassiker, der heute noch verwendet wird, wahrscheinlich schon, oder? Jemand angeschlossen an einen Lügendetektor?
In Amerika ist das gang und gäbe.
In Amerika.
Und das ist eine Technik aus Beginn des 20. Jahrhunderts. Das ist eine Uralttechnik. Da wird ja nur der Hautwiderstand, die Herzfrequenz und Schweißabsonderung wird gemessen. Und der Punkt ist ja, das kann man jetzt gut erklären, der Punkt bei dieser Sache ist, wir messen die Körperreaktion. Also ich stelle jemandem eine Frage, ich hole ihn ins Polizeirevier, stelle ihm eine Frage und sage ihm, haben Sie dieses Verbrechen begangen? Jetzt sieht man die Veränderung der körperlichen Reaktion.
Nein, habe ich nicht.
Ja, genau. Jetzt weiß man aber nicht, woher kommt die Reaktion. Kommt die, weil der tatsächlich das Verbrechen begangen hat? Oder kommt sie, weil er so nervös worden ist, dass ihm so etwas unterstellt wird? Und das bringt mich zur Körpersprache zurück. Körpersprache misst nur die äußeren Signale. Das heißt, ich kann schon erkennen, wenn jemand nervös wird. Ich kann schon erkennen, wenn sich jemand abwendet. Aber ob der das macht, weil er gelogen hat, oder ob der das macht, weil es ihm unangenehm ist, dass einem allein das unterstellt wird, oder weil er vielleicht eilig aufs Klo muss, das verrät die Körpersprache nie.
Dann haben die auch keine bessere Trefferquote.
Nein, 50%. Und das ist ja das Wunderbare in diesen Studien. Richard Wiseman zum Beispiel in England hat riesengroße Studien dazu gemacht. In Amerika riesengroße Studien. Weil die Wissenschaft, das muss man schon sagen, die Wissenschaft in der Körpersprache wäre ja erpicht darauf, die Signale zu erkennen, woran man Lügen erkennt. Aber ein Wissenschaftler hat es genau am Punkt gebracht. Er hat gesagt, man soll endlich aufhören, die Körpersprache als Lügendetektor zu verwenden, weil es eine wissenschaftliche Sackgasse ist.
Kann man Lügen üben?
Ja, Lügen kann man auf jeden Fall üben.
Auch so, dass du als Körpersprache-Experte hinters Licht geführt werden kannst.
Absolut.
Wie mache ich das?
Absolut. Der erste und wichtigste Punkt dabei ist, verändere dein übliches Verhalten nicht. Denn wir werden ja skeptisch, wenn wir mit den Kindern zusammen sind und die haben immer ein gewisses Temperament, eine gewisse Art, da kommen die plötzlich bei der Tür rein und sind ganz anders. Oder sie reagieren auf eine bestimmte Frage ganz anders, als wir erwarten würden. Dann werden wir skeptisch. Wir wissen allerdings immer noch nicht, ob das wegen der Lüge war oder nur, weil das Kind dann etwas anderes gedacht hat oder nervös wurde.
Ja.
Das heißt, wenn ich lügen wollte, dann würde ich tunlichst beim allgemeinen Verhalten bleiben. Wie schafft man das am besten? Indem man üben wahnsinnig oft übt.
Aha.
Wahnsinnig oft. Das heißt, richtig geübte Lügner verändern nichts an ihrer Körpersprache, weil sie so geübt sind. Und jetzt kommt ein Phänomen dazu. Das ist ein neurologisches Phänomen. Und zwar, wir Menschen verarbeiten ja Gedanken, also rein Vorgestelltes, gleich wie Tatsächliches. Das heißt, wenn wir uns einbilden, Angst vor etwas zu haben, wir haben nur den Gedanken an etwas, was uns wahnsinnig in Panik versetzt. Keine Ahnung, man muss übermorgen ein wichtiges Bewerbungsgespräch machen. Da wird man, je mehr man sich reindenkt, desto nervöser wird man. Der Körper reagiert ganz gleich, man schwitzt, die Herzfrequenz geht nach oben. Das heißt, zu erkennen, ob das Bewerbungsgespräch jetzt wirklich war oder ob es nur in Gedanken war, ist nicht an der Körpersprache erkennbar.
Fasziniert mich immer wieder dieser Satz, das Gehirn kann nicht unterscheiden.
Das Gehirn kann nicht unterscheiden.
Was wirklich eigentlich absurd ist, weil das Gehirn eigentlich ja wissen müsste, es passiert nicht. Ich stelle es mir nur vor, so clever ist das Gehirn dann auch wieder nicht.
Ganz
es
genau.
ist das Cleverste, was es auf der Welt gibt, aber da hört es auf.
Aber kennst du das übrigens, wenn man träumt und einen Albtraum hat, dann wacht man schweißgebadet auf und das Herz pumpert. Mhm. Das war nur ein Traum, aber der Körper hat reagiert, als wäre es tatsächlich so. Und jetzt schließe den Kreis, ja. Das heißt, ich kann also auch nicht von außen erkennen, ob jemand gelogen hat oder ob er nur an etwas gedacht hat.
Aber Buddha bei die Fische, wie konkret üben wir Lügen?
Indem du es oft übst, schon gesagt.
Ja, aber was heißt üben? Also ich meine, wie übe ich Lügen?
Du übst sehr oft, nicht die Wahrheit zu sagen. Ganz ein kleiner Tipp, du sagst, keine Ahnung, wo warst du heute? Ja, ich war nur im Büro. Und du warst gar nicht im Büro.
Also muss mich aber jemand fragen
jetzt. Ja, muss dich da jemand fragen.
Also Lügen üben alleine kann man eigentlich nicht.
Doch, da ist der zweite Punkt, den ich machen würde. Ich würde das Konstrukt, also diese Lüge, die würde ich mir ganz, ganz oft in Gedanken durchgehen. Ganz oft, ich würde ganz oft reingehen, mich richtig reinversetzen. Es ist übrigens eine Technik, um Nervosität bei Bewerbungsgesprächen, bei Vorträgen abzubauen, ist, spielst dir im Kopf so vor, dass du richtig reinkippst. Das funktioniert erst dann, wenn du richtig nervös wirst. Und je öfter du das machst, desto mehr erkennt das Gehirn, ich kenne die Situation schon. Und damit bin ich nicht mehr so nervös. Im Negativen, unter Anführungszeichen, kannst du es mit der Lüge auch machen. Du gehst sie so oft in Gedanken, also was wird mir meine Frau heute fragen? Sie wird mich fragen, warum warst du so lange im Büro? Und du sagst ganz cool, ja, ich habe einfach ein wichtiges Meeting gehabt, das hat länger gedauert. Du wirst im ersten Moment nervös sein. Je öfter du dir das durchdenkst, wie wird sie vor mir stehen? Wie wird sie mir die Frage? Das ist jetzt, hoffentlich nehmen das jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht ernst. Leute, ihr wisst gar nicht, wie der Christian jetzt da sitzt, mitschreibt, nickt und sich...
Ich spiele jetzt alles schon durch, wie ich das üben kann und was ich alles erzählen kann, was ich den Leuten alles unterjubeln kann. Nicht, dass wir am Ende wieder so einen Shitstorm bekommen, wie damals, als wir zusammen eine Radiosendung gemacht haben.
Erzähl.
Und es ging um das Thema, der Vorschlag kam von dir übrigens damals, was mache ich, wenn ich nicht möchte, dass jemand im Zug sich neben mich setzt, dass dieser Platz frei bleibt.
Genau.
Dann gab es Proteste im Radio, wie asozial das denn sei. Das sei total asozial, sowas überhaupt vorzuschlagen und daran zu denken und dann auch Tipps zu geben, mega asozial. Haben einige geschimpft.
Aber das ist natürlich, das ist wunderbar, weil es ja zeigt, welche Macht die Körpersprache hat. Ja? Das heißt, ob ich will oder nicht will. Außerdem, natürlich, ich bin ja selber Zugfahrer, ich habe kein Auto. Du weißt, dass ich fahre nur mit dem Zug und ich kenne das, wenn Leute keinen Platz hergeben. Aber seien wir mal ehrlich, wie viele machen denn das? Sie setzen sich so hin, weil sie genau darauf spekulieren, dass sich dann niemand hinsetzt.
Ja.
Die Wahrheit nur auszusprechen, ja, und das habe ich einfach nur gemacht, die Wahrheit nur auszusprechen, tut halt manchen Leuten weh.
Aber du hast es noch unterstützt natürlich,
ja,
mit deiner Expertise.
Ja, jetzt auch, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder einen Shitstorm kriegen.
Ja, jetzt sagen wir ja, dass man es nicht machen soll. Also du hast damals gesagt, essen.
Ja, ist ein guter Punkt, ja.
Essen.
Ja.
Und wenn es nur ein Apfel ist, noch besser ist wahrscheinlich kleine Plastikschüssel mit Kartoffelsalat. Ja. Das wirkt nochmal so richtig schmierig, eklig. Soll der jetzt wirklich aufstehen müssen?
Ja. Und, ne? Ja, vor allem, weil man da auch körpersprachlich die Intimität ins Schaufenster stellt. Nämlich Essen ist was Intimes. Ja? Mhm. Davon abgesehen, dass man natürlich Territorium in Anspruch nimmt. Viele Taschen, aber das kennt, glaube ich, eh jeder. Ja. Also jetzt gleich Tipps wieder rein, Shitstorm-E-Mails und so.
Na, das mit den Taschen finde ich total asozial. Wahnsinn. Ich finde beim Essen, finde ich es noch okay. Also wenn ich da sitzen möchte, dann lasse ich mich davon nicht abschrecken. Aber fast alle stellen die Tasche drauf. Wenn der Zug leer ist, kein Problem. Mache ich auch. Mhm. Aber wenn ich sehe, okay, es könnte eng werden, hier gibt es nicht mehr so wahnsinnig viele Plätze, nehme ich immer die Tasche runter, damit jemand diesen Platz haben kann, obwohl ich gerne alleine sitzen würde. Aber sie alle legen die Tasche auf den Nebensitz.
Und das sind
ist,
die auch. Und
ich finde das furchtbar.
Jetzt komme ich noch zu einem zweiten Punkt dazu. Was noch unangenehm ist, dann muss man schon hingehen und fragen, ob der er oder sie die Tasche bitte wegnehmen könnte. Mhm. Und jetzt kommt aber der wichtige Punkt. Sie machen das dann mit einem unglaublich zögerlichen Bewegungsablauf, wo sie einem mit der Körpersprache signalisieren, ich habe überhaupt keine Lust, dir den Platz zu geben. Und das tut noch mindestens so weh. Es ist nämlich auch ein hierarchisches Signal. Ja? Das heißt, man muss bitten. Und gleichzeitig macht er das sehr langsam. Das heißt, er signalisiert, er oder sie ist in dem Moment der Mächtigere. Und du musst immer noch im Mittelgang stehen und warten, bis er oder sie diese Sache erledigt hat. Also das ist körpersprachlich auf mehreren Ebenen sehr bedenklich.
Auch ich muss mich überwinden, wenn ich dann um diesen Platz bitte.
Ja.
Aber ich mache es mittlerweile ein bisschen auch mit einer Kampfeslust, um die anderen dann einfach in ihre Schranken zu weisen und ihnen einfach dieses Verhalten einfach wirklich selber aufs Brot zu schmieren, dass sie selber diesen unangenehmen Schritt machen müssen. Ah, ich hatte es belegt, damit keiner sitzt, aber ja klar, ich weiß, ich war ein Arsch.
Ja.
Ich weiß, ich war ein Ohrschloch.
Jetzt habe ich es verstanden.
Ich weiß, ich war ein Ohrschloch. Also, und ich mache es jetzt manchmal auch nicht gerne. Also es kostet mich Überwindung, aber ich muss ja irgendwo sitzen. Und ich gehe dann aber auch zu, um es ihnen zu zeigen, dass das nicht gut war.
Und das ist... Jetzt bin ich wieder ganz nüchtern bei der Körpersprache. Das ist natürlich sofort ein Hierarchiekampf. Ja? Du gehst hin mit Kampfeslust und signalisierst von vornherein schon, aha, ihr seid im Unrecht. Er oder sie, ist angenommen, sitzt drinnen, macht es dann zögerlich und lässt sich seit das einmal voll in einem Hierarchiekampf. Jetzt kommt aber das Ergebnis. Beide fühlen sich unwohl. Du fühlst dich unwohl, weil du betteln hast müssen. Er oder sie fühlt sich unwohl, weil jetzt da jemand her sitzt. Und das ist natürlich, wenn man 6 Stunden Zugfahrt hat, halt ein unangenehmes Erlebnis.
Manchmal schafft man es, aber... dass man es sehr nonchalant klingen lässt und dann ist auch okay. Also aber ich habe das nur in Anführungszeichen Kampfmodus gesagt. Ich lasse mir den nicht anmerken.
Na, jetzt red die da nicht raus.
Ich lächle dabei. Ja. Weißt du, ich lächle dabei.
Ja. Aber wie lächelst du?
Darf ich hier sitzen?
Darf ich Zug bleiben? Darf ich beim Zug bleiben? Da will ich gleich was sagen, nämlich dieses breitbeinige Sitzen. Das ist ja schon eine Sache, ja. Da sitzen ja mehrheitlich Männer, sitzen wahnsinnig breitbeinig. Und die merkt das auch in der U-Bahn oder in der Straßenbahn oder so. Oder eben auch im Zug, da sitzen sie breitbeinig. Und jetzt, daneben ist das sowieso schon ein Wahnsinn, ja. Aber das ist auch gegenüber. Du kennst ja diese 4er-Stühle, wo 22 gegenüber sitzen in der Bahn, ja. Ja. Das ist wahnsinnig unangenehm, jemanden 3 Stunden lang in den Schritt schauen zu müssen.
Ja.
Dieses Manspreading, es ist einfach unangenehm. Jetzt komme ich aber zum wichtigen Punkt.
Du weißt doch, aber es passiert doch aber auch einfach nur, weil du hast da einfach dieses Riesengehänge da in der Mitte und kannst nicht die Beine zusammen machen. Du quetschst dir ja alles ein und gehst mit Schmerzen am Ende aus diesem Zug. Es ist
Sonntagvormittag und wir müssen uns solche Details anhören.
Es ist auch nicht leicht, ein Mann zu sein, weißt du?
Ja, ja. Das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist einfach das riesengroße Klischee, ja, dass Männer sagen, sie müssten. Aber es hat schon was Körperliches, das weißt du.
Aber das sagt nicht wirklich jemand.
Doch,
also ich wollte dich nur provozieren.
Nein, 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 ich frage das im Publikum, wirklich? Warum sitzen Männer so breitbeinig? Und da sind Frauen und Männer rufen raus, ja, jetzt sage ich es sehr, sehr, sehr euphemistisch, ja, wegen des Körperteils zwischen den Beinen. Und das ist nicht der Grund,
nein,
aber es ist schon ein körperlicher Grund.
Dann könntest du auch kein Fahrrad fahren.
Ja, danke, guter Vergleich. Aber es ist schon ein körperlicher Grund. Und zwar, das ist der Quadrizepswinkel. Das muss man jetzt schon erwähnen. Und zwar, das weibliche Becken ist ja etwas breiter. Und wenn man die Oberschenkel dann anschaut, die gehen ja bei den Knien auch zusammen. Wenn jetzt das männliche Becken schmäler ist, dann gehen also die Oberschenkelknochen gerader nach unten, während das Hüftgelenk bei den Frauen weiter draußen ist. Das ist ein unterschiedlicher Winkel, also wie die Oberschenkelknochen zu den Knien runtergeht. Das kann einmal jeder googeln, Bilder, Becken und Oberschenkel, Frau, Mann. Und dieser Winkel hat einen Namen, der nennt sich Quadrizepswinkel, der ist bei den Frauen breiter. Wenn also etwas von außen Richtung Mitte kommt, dann tun sich Frauen auch tatsächlich leichter, zum Beispiel die Beine zu überschlagen, weil sie eben schon etwas von außen kommt. Bei Männern ist es sehr parallel, es fällt also etwas schwerer, die Beine zu überschlagen. Gleichzeitig kommt noch etwas dazu, und zwar, wenn man sich sehr eng, also Männerbecken eng, gerade nach unten, wenn man sich hinsetzt, fallen die Oberschenkel ein klein wenig nach außen. Test für alle daheim. Leg dich mal daheim auf den Boden.
Ah, okay, das kann ich jetzt nicht gerade, es geht.
Und winkel die Beine, also am Rücken legst du die, winkel die Beine an, dann wird es den Frauen sehr leicht fallen, die Knie zusammenzuhalten. Uns Männern, wir können das schon auch, aber wir müssen einen beständigen Zug aufrechterhalten. Und das ist, weil das Becken und die Oberschenkelknochen eben so gerade nach unten gehen. Okay. Und das muss man schon im Hintergrund wissen. Allerdings, das ist keine Entschuldigung dafür, dass man so breitbeinig da sitzt, dass man am Nebensitz ist. Und jetzt komme ich aber zu dem richtigen Phänomen, wo es ja eben darum geht, einmal in sich selber anzuschauen, ja, warum komme ich denn manchmal schlecht an? Ja, du kommst manchmal schlecht an, weil du einfach schon im Wartezimmer beim Arzt so breitbeinig da sitzt.
Und damit Raum einnimmst.
Raum einnimmst.
Raum, der dir gar nicht zusteht, wenn man gerecht verteilt.
Am Punkt.
Und wie ist das mit Frauen? Können die das auch?
Ja, Frauen sind, das muss ich jetzt schon ein bisschen kritisch sagen, Frauen sagen immer, die Männer sind so schlimm und so weiter. Frauen sind wunderbar im Territorialanspruch. Wir haben den Zug genannt, ja. Da als Frau, jetzt sage ich klischeehaft, du setzt dich hin, eine Tasche dorthin, die andere Tasche daneben hin, dann wird der Tray, also dieser Tisch vorne aufgeklappt, dann wird das Getränk hingetan, dann wird die eine Tasche oben hingelegt, dann wird man sich mal eingerichtet. Alles, was man halt so braucht bei einer 30-Minuten Zugfahrt, ja. Und dann wird, was ist das Erste? Ah, da wird gekramt und das Handcreme rausgeholt und dann auch das Sagrotan geholt und dann auch wird was getrunken.
Du machst dich ja nicht gerade lustig über Frauen, oder?
Nein, ich will einfach nur, ich mache schon ein bisschen, ja, aber wir müssen einfach vor Augen halten, dass das Territorialanspruch ist. Und die muss einfach allen sagen, es ist jedem Beteiligten daneben unangenehm.
Ach,
und jetzt kommt aber auch der Punkt, sie tut das nicht bösartig, sondern es ist ja nicht bewusst, es ist ihr normales Verhalten. Aber was wir dabei vergessen ist, dass wir damit auch anderen Raum wegnehmen und ihnen zu nahe kommen. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Männer, habe ich jetzt eh schon mehrfach gesagt, sitzen breitbeinig von links nach rechts, also wenn man ihnen gegenüber sitzt, ja, in der Horizontalen sind sie so breitbeinig. Frauen machen das anders, das kannst du einmal überprüfen, wenn du Beine überschlägst, dann bist du zwar in der Silhouette relativ schmal, viel schmäler, als das Männer sind. Allerdings, wenn du jetzt jemandem gegenüber sitzt, ist automatisch dein oben liegendes Bein wahnsinnig nahe im Bereich des anderen. Setz dich mal einem anderen Menschen gegenüber.
Und der Fuß noch mehr.
Und genau, danke. Und überschlag ein Bein und du wirst merken, dass das oben liegende Bein und besonders der Fuß sehr weit nach vorne rausgeht. Jetzt lehnst du dich am Stuhl vielleicht auch noch nach hinten, dann ist vom Kopf, also von der Stirn bis zur Fußspitze des oben liegenden Beines, hast du eine wahnsinnig lange Strecke in Anspruch genommen. Schaut euch das im Zug an zum Beispiel, da ist es tatsächlich so. Und ich will einfach, ich will ja niemandem was bösartig unterstellen. Es ist fast keinem Mann bewusst, dass er zu breitbeinig da sitzt. Es ist einfach nur eine Gewohnheit. Und es ist auch keiner Frau bewusst, dass sie damit Raum in Anspruch nimmt. Und sie tut es auch nicht bösartig. Aber genau darum geht's, dass wir selber erkennen, wir Menschen sind Rudelwesen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir dem anderen ein gutes Gefühl geben. Wenn wir das nämlich nicht tun, dann bekommen wir selber ein schlechtes Feedback.
Manspreading ist das Wort dafür. Es gibt ein anderes ähnliches böses Wort, das ist Mansplaining, dass Männer Frauen die Welt erklären. Da bin ich allerdings nicht sicher, ob sich das nicht ungefähr die Waage hält. Hast du schon von dem Wort Womansplaining gehört? Gibt's das?
Das habe ich noch nie gehört.
Denn ich behaupte, es gibt auch viele Dinge, die Frauen behaupten, besser zu wissen. Alleine wie Männer sich anziehen, da haben sie die absolute Hoheit über alles, was um sie herum rumläuft. Und ich frage mich, gibt es auch einen Womansplaining? Ich glaube schon.
Natürlich, es kommt nur aufs Thema. Schau mal an, Wohnungseinrichtung, Kochen, wenn der Mann dann einmal kocht, wenn er einmal die Hausarbeit übernimmt, ja, und einmal bügeln soll und sie kommt her und sagt ihm dann, wie es wirklich geht. Das ist natürlich ganz das Gleiche. Und ich meine, du sprichst etwas so Tolles an, Das erkläre ich ganz während der ganzen Show immer. Wir müssen aufhören, ständig beim anderen zu suchen, was der andere falsch macht, ohne irgendwann einmal selber in den Spiegel zu schauen. Und es gibt Männer, die erklären alles, auch unangebracht, aber es gibt auch Frauen, die gestehen einem anderen einfach nicht zu, dass der sich auch in ihrem Bereich, jetzt nehmen wir einen klischeehaften Stereotypen, Frauenbereich, Kindererziehung, Wohnungseinrichtung, Mode oder vielleicht Kochen. Jetzt bin ich ganz stereotyp.
Menopause.
Man gesteht es ihm einfach nicht Spaß. Zu. Gut, das ist natürlich ein Plätzchen.
Ja, ja, ja,
aber man gesteht es ihm nicht zu. Und ich glaube, ja, das ist halt wahnsinnig gefährlich. Alle ein bisschen einen Schritt zurückgehen ist vielleicht ganz gut. Wir machen wahnsinnig viel richtig mit unserer Körpersprache und haben einen blinden Fleck dafür, wenn wir anderen Menschen unangenehm sind. Und den blinden Fleck bewusst zu machen, das macht dich zum Super-Du.
Was die Menschen ja auch lernen bei dir, dann, wenn du jetzt auf Tour bist, es kommt gar nicht so sehr auf das an, was gesagt wird, was du sagst, sondern auf das, was deine Körpersprache vermittelt. Streng genommen, also weißt du, wir glauben, wir sind so und so, kommt aber ganz anders rüber. Das ist ja die Krux von vielem. Also ich könnte zum Beispiel jemanden beschimpfen, ja, und sagen, du Arschloch, ich liebe aus dem Österreichischen das Arschloch, weil das klingt nicht wie ein Schimpfwort. Das klingt wie ein Kompliment. Aber weißt du, bist so ein Arschloch. Weißt du, das klingt wie, ey krass, was habe ich gemacht? Ja? Also ich finde, es klingt wie ein Kompliment. Ihr Österreicher seid einfach wahnsinnig charmant. Selbst bei diesem Wort, ich liebe das Arschloch. Das kannst du als normaler Deutscher so schön aussprechen.
Aber ich würde das Loch hinten weglassen, da klingt charmant. Was, wie man sagt in Wien? Nein, man sagt, das ist Arsch.
Au.
Das heißt, wenn der Zug jetzt gerade vor der Nase weggefahren ist, sagen wir, das ist jetzt aber Arsch.
Okay, oh, aber da ist immer noch ein kleines Lächeln mit.
Ja,
drin,
ja, klar.
Oder?
Also das meint man einfach nur, wie würde man in Deutschland sagen, in Norddeutschland, ui, das ist jetzt Pech. Blöd gelaufen.
Ja, da war er. Weißt du so? Also.
Das ist aber genial.
Oh, okay, ja, es geht auch noch ein bisschen kürzer. Nee, ne? Also das reicht auch schon
liebe
so.
Ich.
Nee, nicht?
Und oh, die beiden würden mir sagen, Hanoi.
Hanoi. Jetzt nicht im Ernst. Also nicht, dass ich es könnte. Ich muss das immer dazu sagen. Man möchte ja gerne das Schwäbische immer imitieren, weiß aber sofort, dass man es eigentlich nicht kann. Also Schwäbisch ist nicht so wie Sächsisch.
Ja.
Das kann man eher mal nachmachen, sage ich jetzt mal so. Aber Schwäbisch ist, finde ich, auch schwer.
Und es ist ein wahnsinnig schöner Dialekt.
Die einen sagen so, ja, die anderen sagen so.
Ich weiß nicht, ich bin ja da unbefangen, weil ich bin ja Ausländer. Aber Deutschland hat so tolle Dialekte und das Schwäbische ist eins der charakteristischsten Sprachbiegungen und das muss gepflegt werden. Nein, das finde ich wirklich wichtig.
Du Arschloch. Du Arsch. Das ist Arsch.
Ja, ja. Genau.
Das ist Arsch. Das sagen die Wiener, das, ja. Das nehme ich jetzt. Das ist ja fast so wie, das ist Leihwand.
Ja,
das ist Arsch.
Ja,
genau. Nein, weil Arsch ist schon, wenn irgendwas schiefgelaufen ist.
Ja, aber, ja, genau. Naja, okay. Oder wenn etwas unangenehm ist oder so.
Ja.
Aber man meint nicht dieses brutale Wort. Also jetzt sage ich mal, Arsch, das ist ja ein sehr brutales Wort, ja.
Ja.
Aber das meint man nicht. Das wird viel weicher. Aber es kommt auch auf die Körpersprache an, ja. So wie in der Schweiz oft. Du kennst es ja. Wenn wir sagen, du Trottel, dann sagen die Schweizer, du Trottel. Das ist auch irgendwie nett,
Trottel.
Ja?
Ja. Das ist so ein Trottel.
Ja.
Ja, nee, im Deutschen klingt eigentlich nichts irgendwie schön. Im Deutschen klingt es was wie Döskopf. Ach, du bist so ein Döskopf. Ne?
Ja,
das klingt auch noch ganz süß. Aber,
das ist schon nett.
Aber das ist auch nicht richtig bös gemeint.
Aber das ist Hochdeutsch.
Döspaddel. Naja, Döspaddel ist Döskopf.
Ja.
Ja, ist schon ein bisschen Hochdeutsch. Aber hat was sehr Norddeutsches, finde ich. Also Döspaddel.
Da fehlt der Charme ein bisschen.
Ja.
So was, so dieses Unkorrekte. Es muss ja unkorrekt sein. Um charmant zu sein. Es darf ja nicht ganz an der Linie gemacht sein. Ja.
Ja. Also, was wollen wir? Wir wollen gemocht werden. Wir alle wollen gemocht werden.
Mhm.
Wir alle wollen freundlich sein.
Mhm.
Nicht alle vielleicht, aber du fragst auf der Bühne, bei der Show.
Ne? Da gibt's,
wer empfindet sich als freundlich?
Ich frage das. Ich habe tausende Menschen gefragt.
Was
wer
sagen die Menschen?
Wer hält sich für einen freundlichen Menschen? Und ich sag dir eines, es ist immer ein nordkoreanisches Wahlergebnis. 99,7% der Menschen zeigen auf, sie halten sich selber für freundlich.
Das ist wirklich irre.
Und das sind tausende Menschen. Wer hält sich für einen freundlichen Menschen? Wenn wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer sagen, ja, ich. Aber ich frage dann immer gleich, ja, wer entscheidet denn, ob du freundlich bist oder nicht? Und dann kommst du gleich drauf, das entscheide gar nicht ich, das entscheidet der andere. Ja. Ob er mich als freundlich empfindet. Du kennst ja die Menschen, die, was die an der Hotelrezeption sind und sagen, ich bin eh immer freundlich zu den Gästen, ja. Und aber gar nicht so freundlich wirken.
Und es gibt wirklich ein paar Muffkoppe.
Ein paar?
Also ein paar, also es gibt ja viele Muffkoppe.
Ja, geh nur mal durch den deutschsprachigen Raum durch. Das sind nicht 99,7% der Menschen, die tatsächlich freundlich sind, sondern es ist fast die Ausnahme, wenn du in ein Geschäft gehst, wenn du Menschen begegnest, wenn du in öffentlichen Verkehrsmitteln bist, wenn du im Verkehr bist, wenn du in die Firma reingehst. Ja, wer lächelt dich denn freundlich an? Und ich sage den Leuten immer, pass auf Leute, es geht nicht um deinen Freundeskreis, wo du in der Kneipe sitzt und die riesengroße Gaude hast, sondern es geht um den Rest der Zeit.
Und Menschen, die dich, sag ich mal, intuitiv erleben müssen, die nicht wissen, was alles sozusagen du an Aura mit dir rumträgst und die wissen, wie du sonst sein kannst oder sein bist. Es geht um Menschen, die dich zum ersten Mal vielleicht erleben oder dich eben nicht kennen. Wie wirkst du auf diese Menschen in diesen ersten Momenten?
Und besser kann man es nicht formulieren.
Danke.
Naja, was warum? Ein Zusatzgedanke, weil darin liegt ja, ich glaube, das eigentliche Unglück unserer Existenz begraben. Nämlich, dass wir eine innerliche Empfindung uns gegenüber haben. So wie ich gerade gefragt habe, man hält sich für einen freundlichen Menschen. Jetzt gehst du aber durch den Alltag und wirst nicht als freundlicher Mensch wahrgenommen. Das heißt, du kriegst nicht das Feedback eines freundlichen Menschen. Mhm. Und jetzt wissen wir aber nicht, warum das so ist, weil wir fühlen uns ja so. Und da ist ja auch das Missverständnis, dass viele Menschen glauben, ja, wenn ich es innerlich stark fühle, dann zeige ich es nach außen. Nein, geh durch Deutschland, Österreich, Schweiz, du wirst merken, na, die Menschen seien nicht so freundlich, als sie sich innerlich fühlen. Und es geht mir nur darum, den Menschen mal diese blinden Flecken zu zeigen und ihnen zu vermitteln, da hast du vielleicht einen blinden Fleck. Und auch ihnen Mittel mitzugeben, was muss ich denn tun, um freundlich zu sein. Und das ist mehr als nur Lächeln. Das hat eh schon jeder gehört, ja.
Wie sieht ein solcher schneller Test aus? Was machst du mit den Menschen auf der Bühne, um ihnen zu zeigen, wo der blinde Fleck ist, ob sie freundlich rüberkommen?
Pass auf, ich sage da nicht den ganzen Test, da muss man dabei sein. Ich sage nur folgenden Test, das kann jeder mal machen. Und zwar, dass du mal weißt, wie du tatsächlich auf andere Menschen wirkst. Nur zum Thema Freundlichkeit. Du stehst in der Früh auf, gehst zum Frühstückstisch, nimmst den Kaffee, dann nimmst du dein Smartphone und machst ein Selfie von dir. Und zwar kein gestelltes, sondern einfach so, wie du gerade bist. Patsch, nur ein Selfie.
Nicht lächeln?
Nein, gar nicht. So, wie du gerade bist. Du musst nichts verstellen. Einfach nur jetzt ein Selfie. Und da gehst du ins Badezimmer rüber, machst wieder ein Selfie. Nicht gestellt, sondern wie du gerade bist. Dann setzt du ins Auto, bevor du losfährst, wieder ein Selfie.
Und ich bin
du
alleine.
Kommst, und egal, ganz egal wo. Einfach nur ein Selfie von dir. Das zeigst du auch niemandem. Nur Selfie. Und dann bist im Büro, kommst an, setzt dich am Schreibtisch, machst ein Selfie. Das Meeting beginnt, kurz bevor es beginnt, machst du ein Selfie. Während des Meetings machst du ein Selfie. Beim Telefonieren machst du ein Selfie. Und so machst du, Achtung, 50, 60 Selfies während des Tages. Richtig viele. Und dann gehst du am Ende des Tages her und schaust alle Selfies nur so einmal durch. Schwischt einfach mal durch alle Selfies durch. Und ich sage dir eins, das ist die Realität. Das ist das, was andere von dir sehen. Und nicht dieses gestellte Lächeln, wo du einmal glaubst, du musst etwas zeigen. Und jetzt sage ich eins, darauf reagieren die Menschen. Und das ist es. Und jetzt musst du nicht mit einem Dauergrinser durch den Alltag gehen. Das meine ich nicht. Aber weißt du was? Wir sollten zwei Dinge beachten. Erstmal, dass unsere Mundmimik etwas näher am Lächeln als am ernsten Gesicht ist. Das verleiht eine unglaubliche Souveränität.
Unsere was Mimik?
Unsere Lächelmimik.
Nein, davor die Mutmimik?
Unsere Mundmimik.
Ach, die Mundmimik, ich habe gerade verstanden.
Na, unsere Mundmimik, dass die etwas näher am Lächelnden als am ernsten Gesicht ist.
Ist sie das?
Leicht, ja, das kannst du trainieren. Und zwar das was, warum?
Ach so, du kannst es trainieren, aber ist es nicht automatisch.
Sie wäre
denn
es
automatisch
schon.
Sind wir so ganz entspannt. Lächeln hat ja immer was ein bisschen auch mit anspannenden Muskeln zu tun.
Mit ein klein wenig Grundspannung, das stimmt, ja.
Weißt du? Und wenn ich aber gar nichts mache und wenn ich ja total entspannt bin, gucke ich eigentlich immer wie 7 Tage Regenwetter.
Ja, und dann sage ich dir noch was, wenn du nicht deine Grundspannung hast, dann sitzt du auch da mit eingefallenen Schuhen. Genau. Und jetzt sagt man es ja, aufrecht sitzen und aufrechte Haltung, das hinterfragt niemand. Ja, aber beim Lächeln sagt man plötzlich, ja, aber es ist doch normal, wenn die Mundwinkel hängen. Und dann kommt noch was dazu, mit zunehmendem Alter hängen sie immer mehr. Also ich mahne an, Leute, nimm dir das zu her. Du musst nicht dauergrinsen. Sondern nur eine etwas positivere Mimik, wenn du bei der Rezeption in deiner Firma vorbeigehst, wenn du jemanden, was sie eng vorbeilassen musst, wenn du jemanden die Tür öffnest, diese leicht positive Mimik, die noch nicht lächeln ist, aber sehr nahe dran ist, die vermittelt Souveränität. Jetzt komme ich mit der Wissenschaftskeule, weil sie vermittelt einen niederen Cortisolspiegel. Cortisol ist unser Stresshormon. Das wird in der Nebenniere synthetisiert. Und wenn das ganz stark durch unseren Körper zirkuliert, also wir Stress haben, dann haben wir alle so eine angespannte Mimik. Wer aber eben diese Mimik zeigt, wie sie beschrieben habe, so knapp vorm Lächeln, wie du es jetzt übrigens machst. Ja?
Ich spüre das schon gerade.
Das schafft man nur, wenn der Cortisolspiegel gering ist. Und damit wirkst du auf andere Menschen, ich bin Herr oder Frau der Lage. Ich bin noch nicht unter Druck.
Das spricht auch dafür, dass wir viel mit Menschen zu tun haben sollten. Denn sobald jemand einem gegenüber sitzt oder man kommuniziert oder interagiert mit jemandem, hat man ja automatisch dieses Lächeln. Ne? Man strengt sich ja dann auch tatsächlich immer an, einfach ein netter Mensch zu sein und das auch auszustrahlen, indem man einfach so positiv guckt. Wenn ich zu Hause alleine vorm Fernseher sitze, mache ich das nicht.
Ja, genau. Und das erkennt man, wir sind soziale Wesen. Und ich mache während der Show auch mit dem Sitznachbarn ganz kurzen Test, der dauert genau 3 Sekunden, Entschuldigung, ganz kurz nur.
Ja, wer jetzt am Frühstückstisch sitzt oder Abendessentisch oder wo auch immer man uns gerade hört, kann er sich jetzt zum Nachbarn wenden?
Ja, genau, oder zur Kaffeetasse, ja, und sie anlächeln, einzige Retter. Wenn ich jetzt diesen Test mache mit den Leuten, dann merken alle, dass sie sofort lächeln, sobald sie in einer bestimmten Situation mit anderen Menschen sind. Ja. Und das im Hinterkopf zu haben, ist enorm wichtig, weil es geht nicht darum, ein Dauergrinser zu sein, sondern mehr Gelegenheiten zu finden, ein lächelndes Gesicht zu zeigen. Also, wenn ich eine Türe öffne zum Beispiel, wenn ich jemanden begegne. Wann haben wir uns abgewöhnt, ins Nachbarbüro zu gehen, ohne ein lächelndes Gesicht zu zeigen? Warum kommen wir rein und sagen, du, ich brauche das ganz, ganz schnell? Warum machen wir das nicht? Das ist, glaube ich, ein Hintergedanke. Und jetzt bin ich ganz egoistisch und denke mir, weißt du was? Du wirst danach besser beurteilt. Mir geht es jetzt gar nicht darum, dass der andere besser sich fühlt. Das ist natürlich ein Ergebnis, aber vor allem, du bekommst ein besseres Feedback. Und es geht in dieser Show, dass wir nicht ein austauschbarer Mensch sind, wo wir so wenig Wertschätzung bekommen, sondern dass wir endlich für andere Menschen etwas Wichtiges sind. Und wir sind dann wichtig, wenn wir den anderen ein gutes Gefühl gegeben haben. Ich sage immer einen wichtigen Satz und der lautet, gib dem anderen ein besseres Gefühl, als er hatte, bevor er dir begegnet ist. Und dann wirst du für diesen Menschen unersetzbar sein. Weil es so wenig Menschen gibt, die uns im Alltag Wertschätzung, Freude, Dynamik, vielleicht auch manchmal Stabilität und Vertrauenswürdigkeit vermitteln. Und genau darum geht's.
Ich schenke dir ein Gedicht. Du hast gemerkt an meiner Körpersprache, ich war zwar dabei und habe dir zugehört, aber meine Körpersprache sagte, er sucht irgendwas auf seinem Handy. Ich suchte ein Gedicht, das ich dir schenken möchte, was wunderbar dazu passt. Es ist von Jess Albro. Ist jetzt auf Englisch, aber es ist leicht, auch für alle zu verstehen. Und es heißt A Smile. Und das ist sehr, und wie ansteckend ein Smile ist. A smile is infectious. You catch it like the flu. When somebody smiled at me today, I started smiling too. I passed around the corner and someone saw my grin. When he smiled, I realized I'd passed it on to him. I thought about my smile and then I realized it's worth. A single smile like mine could travel right around the earth. If you feel a smile begin, don't leave it undetected. Let's start an epidemic quick and get the world infected.
Wow.
Ist das schön oder ist das schön?
Wow, das kannst du mir das schicken?
Absolut.
Das muss ich posten.
Absolut, ja. Und man weiß ja, was ein Lächeln bewirkt bei anderen Menschen. Manchmal ist es auch herrlich, einfach nur durch die Straßen zu gehen und einfach nur mal jemanden anzulächeln. Habe ich schon ein paar Mal gemacht, aufgrund dieses Gedichts. Weil man weiß, es ist ansteckend. Und wenn jemand dich anlächelt, verbreitest du gleich ein gutes Gefühl. Dann bei der einen, und wenn die zurücklächelt, dann kriegst du das Gefühl auch noch zurück. Also ein Lächeln ist so mächtig.
Und was jetzt jeder, glaube ich, mitkriegt, wenn man die jetzt gehört hätte, reden, ja, nach dem Gedicht.
Ja.
Du hast jetzt die ganze Zeit gegrinst, du sitzt jetzt auch nur.
Das.
Und man
das
hört
Gedicht.
Es sogar. Ja. Die ganze Energie. Und das ist einfach. Und jetzt sage ich was dazu. Jetzt komme ich auf ein großes Thema. In einer Welt, wo jeder nur mehr sagt, es gibt nur Konflikte und es gibt nur mehr Krisen. Ja, Leute, ich meine, Entschuldigung, natürlich gibt es Krisen, das verstehe ich schon. Aber wenn wir mal uns reduzieren würden auf die Menschen, die uns tatsächlich im Leben etwas bedeuten, das ist die Nachbarin, der du immer ausweichen willst. Weißt du, verlässt die Wohnungstür in der Früh, schaust durch den Türspion durch und kurz bevor du gehen willst, siehst sie verlässt verlässt auch die Wohnung, denkst du, warten wir noch ein bisschen, anstatt dass du dich mit ihr beschäftigst. Aber dann regen wir uns den Tag über Berlin, Washington und Brüssel auf. Anstatt dass wir der Nachbarin einmal was geben. Du merkst, wie enthusiastisch ich bei dem Thema werde. Und jetzt ist die Grillsaison, was? Leute, rauszugehen und im Englischen sag mal, it's what you bring to the table. Es ist nicht, was du für Ausbildung hast, wie viel Kohle du hast, sondern bist du ein angenehmer Zeitgenosse? Und da muss ich einfach sagen, spielt die Körpersprache die größte Rolle. Bist du positiv? Bist du leichtherzig? Und ich gebe den Leuten einfach mit die Bewegungen der Freude. Und das machen wir in ganz vielen Dingen. Die Gestik, die Mimik hat immer eine Richtung. Sie geht immer nach oben. Alle Freudebewegungen gehen nach oben. Mundwinkel, Augenbrauen. Die Gestik der Freude geht nach oben. Leichtfüßiges Gehen geht etwas nach oben. Aber schauen wir mal durch den Alltag. Die meisten gehen schwer, Mundwinkel nach unten, Kopf gebeugt und wundern sich dann, warum wir in Deutschland keine richtige Stimmung mehr haben.
No, the only way is up.
Up.
So heißt es.
Danke.
Also ein Gedicht von Jazz Albro. In Klammern steht nicht Spike Milligan. Das ist ein englischer Komiker. Dem wurde das mal zugeschriebene Zeit lang. Aha. Und es wird manchmal verwechselt, aber es ist von Jazz Albro und nicht von Spike Milligan. Der allerdings auch sehr witzig war, habe ich gestern erst nämlich gelesen. Das ist reiner Zufall, aber man entdeckt da diese Zufälle im Leben. Der hat nämlich etwas ganz Schönes auf seinen Grabstein geschrieben.
Nämlich?
I told you I was ill.
Das ist gut.
Ich habe euch doch gesagt, dass es mir nicht gut geht.
Das ist gut.
Der Komiker, den dann offensichtlich keiner ernst genommen hat. I told you I was ill. Ist das nicht schön?
Ja, das ist gut.
So, du bist ja auch, du bist kein Wiener. Du kommst jetzt nicht aus Wien, aber du hast in Wien gelebt. Du bist schon ein bisschen Wiener im Kopf oder gar nicht.
Nein, doch sehr.
Weil in Wiener würde ich jetzt fragen, was soll denn auf deinem Grabstein stehen?
Boah.
Bei dir weiß ich es jetzt nicht, ob ich dich fragen kann. Denn der Wiener ist ja, wie heißt es? Der Wiener ist, der Tod ist ein Wiener, heißt es, ja?
Ja.
Also weil die ja so morbide sind.
Ja, auch. Die haben so einen lustigen.
Auch der Humor?
Wie die Engländer, so einen schwarzen Humor, ja. So wo man sagt, oh, das ist ja pietätlos und so. Genau dort, wo es pietätlos wird, geht der Wiener erst so richtig hin. Aber ich schätze den Wiener Humor. Ich komme aus Lienz, Osttirol, vielleicht kennen das ein paar, das ist Tirol. Und habe 20 Jahre in Wien gelebt. Ich lebe jetzt schon seit 14 Jahren in Deutschland. Ich lerne auch immer noch Deutsch, ja. Und ich mag das Wienerische schon. Das Tempo ist ein bisschen anders. Die Sprache ist ja schon so länger gezogen, ja. Es ist schon ein bisschen relaxter. Das. Ich mag es.
Okay, also du bist kein Wiener. Ich frage dich nicht, was da drauf stehen soll.
Das spreche ich mit meiner Frau natürlich öfter, tatsächlich. Und wir sind beide einer Meinung, wenn wir tot sind, ist mir's egal.
Oder?
Ist mir es wirklich egal? Ja. Also mir ist tatsächlich egal. Also
manche möchten ja etwas hinterlassen. Also die genießen es vielleicht auch schon zu Lebzeiten und profitieren davon, dass sie wissen, sie hinterlassen etwas.
Ja.
Das macht ihnen dann schon zu Lebzeiten ein gutes Gefühl.
Ja.
Das ist vielleicht die einzige Erklärung, warum man vielleicht auf einen bestimmten Spruch oder sowas besteht.
Möglicherweise. Ich tue es ja gar nicht diskreditieren, sondern ich hab's nur nicht. Ja? Und meine Frau hat es auch nicht. Da sind wir ganz einer Meinung. Wir haben geregelt, dass es den Kindern gut geht, wenn uns was passieren würde, weil ich bin halt sehr viel auf Reisen. Ja? Mhm. Aber da habe ich keinerlei Ansprüche.
Hast du ein Lieblingsessen?
Ja, also wenn ich...
Dann weißt du, ach
so, der Totenschmaus.
Nein, überhaupt nicht. Mir fällt gerade nur ein, wir hatten das neulich. Und zwar, das ist wunderbar. Es war eine, ich vermute, sie ist Amerikanerin gewesen. Und sie hieß Kay. Und sie war berühmt für ihren Apfelkuchen. Und ihr ganzer Grabstein ist ein Kuchenrezept.
Nein.
Mit one teaspoon of flour und half a teaspoon of salt und dann so und so viele Apples und so. Und weil sie berühmt war für ihren, ich verwechsel das immer mit einem Fudge, entweder einem Fudge, aber ich meine, es war ein Apple-Kuchen. Mhm. Und der Grabstein ist einfach das Rezept, die Rezeptliste. Und das ist sehr originell. Ich habe das Foto gesehen, wenn es dann echt ist. Aber ich ging davon aus, dass es echt ist. Ist ja nichts mehr echt heutzutage. Also, das ist sehr schön, ne?
Ja, finde ich gut. Also so Ironie. So.
Ja, also ich will dich jetzt nicht nach deinem Leichenschmaus fragen. Denn ich sag mal so, in 50 Jahren, wenn es bei dir soweit ist, dann essen wir sowieso ganz andere Dinge. Vielleicht zwischendurch mal zur Auflockerung ein bisschen machen wir eine kleine, du bist ja auch Autor, eine kleine Autor-Vervollständigung. Mhm. Vervollständige spontan folgende Sätze. Der beste Ratschlag, den ich in meinem ganzen Leben erhalten habe, ist...
Im Hier und Jetzt zu leben.
Sehr gut. Mein absolutes Guilty Pleasure...
ist, Geld für Rotwein auszugeben.
Oh.
Aber jetzt nicht wahnsinnig teure, aber
aber doch.
Also nicht teure, aber halt Geld dafür auszugeben.
Ich habe das Gefühl, ich bin alleine auf der Erde, wenn...
Also allein auf der Welt habe ich es nicht, aber einsam zu sein, das habe ich schon. Und zwar, wenn ich in den letzten Sekunden, bevor ich auf die Bühne gehe. Das ist ein unglaubliches Gefühl von Einsamkeit und ausgeliefert zu sein. Das Gefühl ist manchmal beklemmend, weil du genau weißt, jetzt hilft dir niemand mehr. Du hast kein Team, du hast kein, weißt du, wenn du Musiker bist, dann hast du immer nur das Instrument und das Lied oder den Song, hinter dem du dich verstecken kannst. Wenn du nur mit Worten auf der Bühne bist, ohne irgendeine Requisite, da habe ich das Gefühl von unglaublicher Einsamkeit. Aber es gibt auch eine wahnsinnige Kraft, weil ich dadurch auch die ganze Freiheit habe. Das heißt, ich habe nicht einen Song abzuspielen oder ein Theaterstück zu spielen, wo jemand ein Gerüst gebaut hat, sondern ich bin jetzt da ganz alleine draußen. Das ist so dieses Gefühl von heiß und kalt gleichzeitig, also positiv und negativ gleichzeitig. Weil ich es jetzt dir sage, habe ich es jetzt ein klein wenig bekommen, dieses Gefühl.
Ja, klar.
Von dem, was wir eingangs gesprochen haben.
Weil
ja,
das
nur
Gehirn
die Vorstellung
nicht unterscheiden kann.
Wahnsinn, ja.
Also wenn du in Zukunft nicht alleine sein willst, nehme ich mit auf Tour, ich mache Vorprogramm und lese ein Gedicht vor. Also wie A Smile einfach. Weißt du, so.
Wir starten in Karlsruhe.
In Karlsruhe. Einfach nur, wir haben 60 Sekunden Vorprogramm.
Aber du wärst so gut, du würdest mich von der Bühne blasen. Das ist
Ich mag Bühne nicht so besonders gerne. Nein, ich liebe es, Theater zu spielen.
Ja.
Habe ja 30 Jahre lang eine Theatergruppe gehabt, eine englische Theatergruppe. Ich liebe es, liebe ich. Aber so auf der Bühne zu stehen als ich, brauche ich nicht.
Aber ich meine, das, was wir jetzt gerade machen,
ja.
Weißt du, wie genial das wäre, in einer Interviewserie auf der Bühne zu machen?
Das geht auch. Das ist wiederum etwas anderes. Weil ich nicht ausschließlich mich... Ich würde sagen, dass du brauchst sowas nicht.
Ich weiß, aber wir
machen
das mal.
Du brauchst es nicht. Nee, aber das macht man aber, wenn man das brauchen kann und wenn man dadurch besser wird. Du wirst dadurch nicht besser. Du
kannst. Aber es gibt einen Zusatzaspekt, ich werde das erklären. Ich gehe mit Menschen auf die Bühne, die in ihrer Profession unglaublich gut sind. Zum Beispiel, ich bin mit einem Biologen auf die Bühne gegangen und haben ein Zweiergespräch gehabt über das Mating-Verhalten, also das Paarungsverhalten von Tier und Mensch. Und er als Biologe hat es bei Tieren erklärt und ich dann die Parallelen, dass wir uns so wahnsinnig ähnlich sind in unserem Verhalten. Es heißt Flirten wie die Nilpferde. Ich gehe mit einem Historiker auf die Bühne, um zu erklären, wie sich die Körpersprache in der Geschichte entwickelt hat. Ich gehe mit einem Schönheitschirurgen auf die Bühne, um zu erklären, was Schönheit ist. Dass Schönheit nicht nur Botulinumtoxin ist und Hyaluronsäure, sondern dass Schönheit vor allem aus der Bewegung, aus dem Strahlen kommt. Und deswegen glaube ich, du hast in deiner Profession wahnsinnig viel Ahnung. Das soll kein Interview sein, sondern ein Zweiergespräch. Ich glaube, das wäre schon spannend.
Aber ich kenne mich eigentlich nur mit American Baseball aus. Also falls dir dazu was einfällt, stehe ich sehr gerne zur Verfügung.
Also weißt du, was ich mir denke? Jetzt sage ich ganz, ganz ehrlich, es geht nicht um ein Interview, sondern es geht um das tatsächliche Interesse am anderen.
Ja.
So, und das ist ganz toll. Kommt auch beim Publikum unglaublich gut.
Ja.
Ich bin übrigens mit einem sehr, sehr bekannten österreichischen Geistlichen, mit einem Pfarrer bin ich auf der Bühne und wir schauen uns die Körpersprache in der Religion an, zum Beispiel.
Ja, das ist interessant.
Nicht aus kirchlicher Sicht, sondern die Riten und die Bewegungen, die dort gemacht werden, die Leute würden staunen, was da körpersprachlich eigentlich dahinter steht.
Ich warne dich ja nur, für mich interessiert sich keine Sau. Nur, dass du es weißt. Ich warne dich ja nur. Okay, weiter im Text. Also, jetzt was Schönes, also jetzt was Leid, du musst jetzt nicht so groß darüber nachdenken. Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört.
Wow, ja, eine Heavy-Metal-Gitarre.
Wirklich?
Ja, aber sicher. Aber so, also.
Als Fan oder als Gitarrist? Du hast Musik studiert.
Ich habe Musik studiert, ja. Aber nein, das meine ich wirklich. Und zwar, weißt du warum? Das kann ich dir erklären. Weil, wenn du jetzt so einen richtigen Heavy-Metal-Sound hast, am besten nicht nur eine Gitarre, sondern einfach eine Band, die einfach so BAM! So, weißt du, diese Kraft und diese Freude und diese Energie. Die kommt in dieser Musik raus. Und jetzt sage ich dir was, meine Frau steht überhaupt nicht auf Heavy Metal. Aber dann und wann, alle 5 Jahre, nehme ich sie mit zu einem Heavy Metal Konzert und sie sagt mir eins, egal ob man drauf steht oder nicht, aber die Kraft, die bei Heavy Metal auf Live-Konzerten rüberkommt, die findest du in keiner anderen Musikrichtung. Also dieses Taylor Swift und so weiter, das ist ja ganz nett, aber das plätschert halt doch irgendwie dahin. Oder auch Eros Ramazzotti und so weiter, das haben wir uns alles angeschaut natürlich, ja. Ist ja ganz nett. Aber dann gehst du, vor 2 Jahren war ich mit meinen Kindern in Stuttgart bei Iron Maiden. Okay. Und die Kinder hören überhaupt nicht Heavy Metal, logisch, die hören Hip-Hop und so weiter. Und während des Konzertes kommt mein jüngerer Sohn zu mir her und sagt, Papa, können wir das bitte öfter machen?
Jetzt weiß ich aber, dass du lügst. Man kann während eines Konzertes von Iron Maiden nicht miteinander sprechen.
Doch, kann man schon ins Ohr. Man muss ins Ohr reinbrüllen, also, das ja, zugegebenermaßen. Übrigens, wir stehen da mit Ohrschutz, ja. Also okay, das darf man gar nicht sagen, weil es uncool ist.
Da geht es erst recht nicht.
Da gibt es ja diese, das kann ich jedem empfehlen, diese, ich sage jetzt die Marke nicht, diese Ohrstöpsel, die den rundherum Lärm nach unten pegelt. Und mit denen stelle ich mich in jedes Konzert rein,
ja.
weil man hört es besser. Man hört es besser.
Ja, also es wird halt ein bisschen dumpfer, weil die Höhen nicht so gut durchgehen.
Ja, die sind mittlerweile ganz gut.
Okay.
Cool. Die sind mittlerweile schon ganz gut und ist mir lieber.
Oder dein Sohn konnte nur mit dir sprechen, weil ihr oben in der VIP-Lounge saßt, ganz oben, und die Schnittchen in der Hand hattet noch, während Iron Maiden
jetzt, 666 sagst,
The Number of the Beast gesungen haben.
Oder, soweit kennst du doch auch.
Oder, ja, ich kenne Iron Maiden, na klar.
Tatsächlich?
Oder war das 999? Oder?
Na, 666.
Ist, 666 ist the number of the Beast.
Man muss, die sein, der Schlagzeuger war damals schon 70, ja?
Nein.
Ja, aber die haben eine Kraft auf der Bühne, da sind alle über 60. Ach und so, die haben Kraft auf der Bühne.
Mittlerweile, weil du sagtest damals, und ich dachte damals in den 80ern, als sie groß waren.
Ja, da waren sie richtig groß. Ja, sie sind heute auch noch groß. Die haben in Stuttgart waren, glaube ich, 50.000 Menschen oder so. Ich meine, das ist schon eine Nummer.
Und das Geile ist ja, dass Bruce Dickinson,
der Sänger,
dass der ja die Band einfach auch mit seinem eigenen Flugzeug durch die Gegend fliegt. Das ist so abgefahren, oder?
Das ist Wahnsinn. Ja.
Genauso wie, hast du das mitbekommen, Daniel Harding. Das ist ja einer der großen Dirigenten unserer Zeit.
Ja.
Also er heißt Daniel Harding, ist ein Brite.
Okay.
Der arbeitet eine Woche im Monat als Pilot.
Nein.
Ja, und wir reden von einem der bekanntesten Dirigenten dieser Welt.
Und ist Pilot.
Der ist Pilot und er liebt es einfach. Der hat es irgendwann nochmal spät gelernt.
Ja.
Ne? Also er war nicht vorher Pilot. Der war vorher einfach nur Dirigent und Musiker.
Nein.
Und das war ihm nicht genug. Und wir reden von einem, der mit den großen Orchestern dieser Welt performt.
Wow.
Und der
fliegt,
und ich meine, es ist Air France, da ist er engagiert und die stimmen natürlich das immer gut ab mit seinen ganzen Konzertterminen. Der fliegt Linienmaschinen.
Nein.
Ich liebe das.
Na, das ist so Geschichte, liebe
ich. Das ist Daniel Harding. War witzigerweise, glaube ich, gerade vor ein paar Tagen mal wieder ein Artikel drüber in der FAZ.
Wahnsinn.
Über Daniel Harding. Und Bruce Dickinson fand ich auch geil. Ich glaube, ich habe auch darüber vor 2-3 Tagen gelesen. Irgendjemand erwähnte es. Es gibt eine ganze Doku über eine Iron Maiden Tour. Und da sieht man
die Doku
wie Bruce Dickinson. Gut, selbst Friedrich Merz ist ja Pilot.
Ja, genau.
Fliegt ja manchmal.
Aber es ist ein Unterschied in der Maschine.
Ja.
Der Dickinson hat das 747. Riesending.
Ja, die haben auch beide eine unterschiedliche Körpersprache.
Aber diese Kraft tatsächlich, und jetzt kann ich wieder Bögen spannen, diese Kraft, weil du jetzt Friedrich Merz sagst, die meine ich jetzt nicht als Person, die fehlt in der Spitzenpolitik manchmal. Mhm. Wir wundern uns dann, dass manchmal Populisten so viel Wählerstimmen auf sich vereinen. Ja, das sind aber oft die mehr Kraft zeigen. Jetzt sage ich die Giorgia Meloni in Italien, ja.
Ja.
Und ich glaube, diese Beiläufigkeit, die wir haben, diese beamtische Körpersprache, ja, wie wollen die denn uns begeistern für einen neuen Weg, für Neuerungen, wenn sie eigentlich eine Körpersprache, die nur Verwaltung signalisiert, zeigen? Sollte für bedenklich.
Wer war der letzte Politiker, der eine mitreißende Körpersprache hatte?
Giorgia Meloni
jetzt. In Deutschland? Müssen wir bis zu Franz Josef Strauß zurückgehen?
Der hat eine kauzige Körpersprache gehabt und die hat eine gewisse Zielgruppe gehabt, die das toll gefunden haben. Aber richtig mitreißend war der nicht.
Nee.
Das muss man wissen.
Wer war denn
ich
mitreißend?
Ich denke gerade noch.
Und jetzt will ich nur was sagen. Ob man Friedrich Merz mag oder nicht, ich habe trotzdem das Gefühl, der hat ganz schön viel Schwung in seiner Körpersprache.
Was ich ihm zugestehe,
ja.
Er hat sich tatsächlich verbessert.
Okay.
Im Laufe dieses Wahlkampfs, und ich habe ihn für sehr viele Medien ganz genau analysiert, das findet man immer noch, diese Videos. Und der hat so viel Bewegung gezeigt, wie man es ihm am Anfang nicht zugetraut hätte. Er macht ein paar grundsätzliche Fehler, nach wie vor in seiner Körpersprache. Und ich glaube, er hat nicht genug Strahlkraft, um in der Welt, die jetzt gerade ist, wo man Ukraine, Russland, wo man Nahe Osten, wo man Indien, Pakistan, wo man US-Amerika haben, wo man all diese, da fehlt ihm mehr dieser Kraft. Und jetzt sage ich was dazu, da gehört auch ein gewisses, es ist mir jetzt egal, was die Menschen denken. Das ist der Weg. Weil erst durch dieses nach vorne gehen, körpersprachlich, und das ist der Weg, folgen die Menschen einem nach, weil wir keinen Zweifel mehr haben, der weiß, wo es lang geht.
Aber der hat es doch. mir ist egal, was die Menschen denken. Ich ziehe es trotzdem durch. Meinst auch gar nicht negativ oder bewerten? Nein, überhaupt gar nicht. Aber der hat ja ein paar Dinge durchgezogen, von denen er wusste, er macht sich unbeliebt und er hat es trotzdem gemacht.
Ja, hat er gemacht, aber körpersprachlich zeigt er das nicht. Ich sage dir jetzt ein Beispiel, der das besser macht, ohne politisch das zu bewerten, das ist Emmanuel Macron. Der zieht das durch, der zieht die Dinge durch so weit, dass er manchmal sogar tollpatschig ist und in Situationen reingehört, wo man ihn gar nicht haben will.
Aber was ist die Körpersprache? Du magst ihn doch nur, weil er auch klein ist.
Nein, der ist gar nicht so klein.
Ich nicht?
Nein. Die Giorgia Meloni ist klein.
Ich hätte gedacht, Macron sei auch ein relativ kleiner Franzose.
Nein.
Macron ist es nicht. Nein. Okay, was macht er denn so gut?
Also, er ist schnell. Eines der wichtigen Dinge ist einfach das Tempo. Es fehlt bei uns das Tempo. Und zwar, ich meine jetzt nicht laufen. Die Merkel war zum Beispiel relativ schnell. Das traut mir ja gar nicht zu. Nein. Wenn die gegangen ist über die Flure, die hat einen Schritt gehabt, da haben die Leute hinten nachschauen müssen, dass sie danach kommen. Giorgia Meloni ist schnell. Im Sinne von, wenn die Bewegungen macht, da sagt sie, und das muss der Weg sein jetzt. Ich hoffe, man kann es über die Stimme ein bisschen mitbekommen.
Italiana la Giorgia.
Natürlich könnte man sagen, ist eine Italienerin, ja. Aber das gibt's auch bei den Briten zum Beispiel, ja. Boris Johnson war relativ schnell in seinen Bewegungen.
Gibt es auch positive Beispiele?
Man muss sich eben befreien von der Körpersprache. Deswegen nochmal die Warnung. Wir müssen uns davon befreien, das inhaltlich zu bewerten. Weil wenn wir es nur inhaltlich bewerten und sagen, die Vernünftigen zählen nur, dann dürfen wir uns nicht wundern, wann das Volk aber den Populisten nachläuft. Das heißt, wenn wir nicht erkennen, dass die Giorgia Meloni, ob man sie jetzt mag oder nicht, körpersprachlich so viel Integration und Kraft zeigt, dass ihr auch Leute nachlaufen, die politisch überhaupt nicht auf ihrer Seite sind. Die hat, bitte, aktuelle Zustimmung über 30% nach wie vor. Das hat es in Italien seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Ja? Da muss man einfach sagen, aber wenn man sich immer darauf zurückzieht und sagt, das sind aber nur die negativen Populisten, ja, dann müssen wir uns halt anschauen. In Deutschland, ich will jetzt nicht die aktuellen Umfragen sagen, wer gerade auf Nummer 1 liegt, und zwar seit mehreren Wochen, und das ist die AfD. Und das heißt, wenn wir aber dann immer sagen, ja, aber die machen ja das Falsche, dann müssen wir uns ja überlegen, ja, vielleicht sollten wir uns mal die Dynamik von denen anschauen. Vielleicht sollten wir uns mal die kraftvolle Körpersprache von denen anschauen, dass Leute, die verzweifelt sind, orientierungslos sind, ja, die brauchen ja jemanden, der ihnen Kraft vermittelt. Ja, wenn das endlich mal jemand aus der Mitte wäre, der nicht nur irgendwie bei 25%, das heißt von den Wählenden nur ein Viertel bekommt. Das heißt, da zählen wir die Nichtwähler ja gar nicht mit. Das ist ja also ein relativ kleiner Bereich. Wenn wir mal jemanden nehmen würden, der da die Mitte wieder zusammenbringt, wo alle sagen oder ein Großteil sagen würde, ja, ich liebe diesen Menschen jetzt nicht heiß, aber es ist zumindest einer, auf den wir uns alle einigen können.
Ja.
Dann hätten wir weit mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.
Und kurioserweise denke ich gerade wieder an Friedrich Merz als den schwungvollsten all derjenigen, die da gerade in dieser Arena rumlaufen. Ja, aber also jetzt auch nicht inhaltlich gesehen, einfach nur so von seinem Tempo, von seinem Selbstverständnis, ja, wie er seine Sachen rauspeitscht, ohne Rücksicht auf Verluste. Du hast aber gesagt, er macht Fehler.
Also ihr seht jetzt meine Körpersprache nicht.
Aber ja,
die ist jetzt zögerlich.
Aber du hast mir niemanden genannt, wirklich, der mehr Schwung hat, außer die eben laut sind. Laut ist immer automatisch mehr Schwung.
Okay.
Erzähl mir kurz die beiden Fehler. Du hast gesagt, der macht Fehler.
Also der erste Fehler ist, er ist zu gebeugt. Ja. Er ist immer noch zu gebeugt.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Und das ist etwas, ich habe es vorher erwähnt, die Freude geht nach oben. Mhm. Und jetzt sagen viele, ja, aber wir haben keine Freude und das ist keine Freude. Da muss ich einfach dazu sagen, ja, die Freude entsteht in uns. Und wenn Deutschland eine Freude entwickelt, Deutschland bitte ist das große Zugpferd, ja, Deutschland ist weltweit ein Land, auf das schauen alle hin. Ich glaube, die Einzigen, die das nicht mitbekommen, das sind die Deutschen selber.
Ja, weil unsere Wirtschaft auch immer noch die viertgrößte der Welt ist, oder?
Ich glaube, die drittgrößte.
Drittgrößte sogar.
USA, China, Deutschland, Kalifornien. So ist es jetzt gerade. Oder wenn man Japan...
Wollte gerade sagen,
ja,
Japan?
Japan ist etwas schwächer wie Kalifornien, aber wenn man Kalifornien jetzt rausnimmt, dann ist Japan... Also da schaut man einfach hin. Und die Leute schauen hin, wie ist die Stimmung in Deutschland. Und jetzt meine ich nicht, ja, aber den Firmen geht's schlecht. Ja, wer sind denn die Firmen? Die Firmen sind ja wir. Das seien nicht die 5 Vorstände da oben, sondern die Firma sind ja wir. Und wenn wir mal lernen, wieder mit unseren Nachbarn, mit unseren Menschen über andere Dinge zu sprechen, als nur über die Probleme, dann werden wir merken, wir bekommen wieder Lächeln ins Gesicht. Wir bekommen wieder Freude ins Gesicht. Und dass das Deutschland gut kann, das haben wir bei der Fußball-WM 2006 erlebt. Dieses Sommermärchen. Das war so toll. Also da hat ja die ganze Welt erkannt, dass in Deutschland ein unglaublich warmes, dynamisches, euphorisches Herz steckt. Aber seit, ich glaube, 10, 15 Jahren steckt man wieder drin und warten seit 15 Jahren, wann die Welt denn untergeht.
Also zu sehr noch nach vorne gebeugt. Die Körperhaltung ist nicht aufrecht genug?
Ja, und das Zweite ist, er zeigt zu wenig positive Mimik. Das heißt, wir brauchen eine Mimik der Zuversicht, die einmal sagt, ich weiß, dass es jetzt schwierig ist. Und jetzt ändert dieses Weiß, macht mir in einer engen, in einer missmutigen Mimik. Und er sagt, aber jetzt sage ich euch, wie es in Zukunft weitergehen wird. Und die werde ich sagen, wir werden als erstes den Schritt machen und dann auch den. Und jetzt merkt man, glaube ich, schon an der Stimme, dass meine Mimik jetzt positiver wird. Mhm. Und dann den Rest der Rede den Leuten einfach Zustimmung gibt. Und die großen Reden der Geschichte waren dann alle, die dann am Ende gesagt haben, und genau deswegen ist es wichtig, dass wir durch diese Anstrengungen durchgehen. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt zusammenhalten. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir Deutschland neu aufbauen. Und ich glaube, jetzt hat man erkannt, dass diese Zuversichtsmimik, die fehlt halt wahnsinnig bei uns.
Du darfst ja nicht wählen in Deutschland, ne?
Ich darf nicht wählen.
Welcher deutsche Politiker gefällt dir vom Auftreten am besten?
Also die neuen Ministerinnen und Minister kenne ich noch zu wenig. Da sind sehr viele neue Gesichter, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Jetzt muss man sagen, das wäre jetzt eine persönliche Meinung, die ich sage. Aber aus körpersprachlicher Sicht ist es immer ein Politiker, der über seine Wählergruppe hinausstrahlt. Das heißt, jemand, der nicht nur die bedient, die ohnehin schon die Partei gewählt hätten. Und darunter leidet Friedrich Merz ein wenig. Er zieht halt die an, die ohnehin CDU gewählt haben. Ich sage ein paar Beispiele. Das ist die Heidi Reicheneck. Die zielt ab, und jetzt bitte nicht drüber diskutieren, ob man sie mag oder nicht, sondern einfach mal anerkennen, die ist stärker als die Partei selber. Robert Habeck war natürlich ein Phänomen. Der hat Menschen angezogen, die nicht, also mehr Menschen angezogen, als die Partei anziehen würde, zum Beispiel. Und ja, man muss es auch sagen, Markus Söder. Mhm. Markus Söder bespielt eine bestimmte Zielgruppe, eine männliche, junge Zielgruppe, und er bespielt es sehr gekonnt, er bespielt es auch sehr bewusst und auch, jetzt sage ich ein Wort, sehr rücksichtslos. Das heißt, es ist ihm jetzt egal, ob Papstbegräbnis ist oder nicht, er weiß ganz genau, worauf die stehen. Und er weiß, dass er dafür ganz viele andere opfert. Ganz viele Zielgruppen opfert er damit. Aber das muss man anerkennen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, wen ich davon jetzt positiv und negativ empfinde, sondern meine Aufgabe ist ja, den Leuten einmal mitzugeben. Das gilt auch für dich. Wenn du nur mehr in deinem engen Freundeskreis gut ankommst und nicht mehr die Mittel zur Hand hast, um auch in einer ungewohnten Situation mal gut zu wirken, ja, dann hast du das Problem. Weil dann wird dein Erfolgsweg, und das meine ich jetzt im Beruflichen genauso wie beim Daten und in der Nachbarschaft, wenn in der Nachbarschaft niemand mehr mit dir was zu tun haben will, als die eine Nachbarin, die du seit 25 Jahren kennst, dann wirst du sehr schnell einsam werden.
Ja, da hast du auch niemanden, der mit dir zur Tour kommen kann.
Ja.
Also, Stefan, wir erleben dich auf Tour wieder, 2025, du bist da. Du zum Super-Du heißt die und du gibst den Leuten ein bisschen mit, wie wir besser nach außen strahlen können, wie wir besser ankommen und welchem Missverständnis wir natürlich aber auch manchmal aufsitzen, dass wir nicht so wirken, wie wir glauben. Was ist da noch ein schönes Beispiel, dass du bei der Tour erzählst, um einfach mal zu zeigen, ganz plakativ, wie sehr man wirklich daneben liegen kann.
Ich erzähle eine Geschichte von einem Manager aus Deutschland, ein sehr erfolgreicher Mensch, 42 Jahre, Telekom-Unternehmen, mittleres Management, hat mehrere tausend Menschen in seinem Bereich. Also verdient gutes Geld. Ich habe sein Haus gesehen auf Fotos, also wirklich, wo du merkst. Und der hat mich eingeladen zu einem Afterwork. Und was ist so Business Afterwork? Und jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte ihn damals nicht gekannt. Ich war in Frankfurt und bin dort hingegangen. Und ich stehe da, und habe nicht gewusst und irgendwie gemerkt, ah, das ist der und so weiter. Und er kommt auf mich zu, sehr großer, schaut super aus, groß gewachsen, fescher Kerl, kommt auf mich zu und schüttelt mir die Hand und sagt, du musst Stefan Werra sein und so. Und dann flüstert er mir was ins Ohr und sagt, ich brauche deine Hilfe. Denn, sagt er zu mir, ich weiß schon, dass ich bei meinen Chefs gut ankomme. Deswegen ist ja meine Karriere. Aber ich bemerke auch, dass ich bei Mitarbeitern und Kollegen auf gleicher Ebene nicht gut ankomme. Und dann sagt er was Bedenkliches. Er sagt, und dabei mache ich alles richtig. Ich grüße meine Mitarbeiter. Ich plaudere mit ihnen. Jeden Geburtstag gratuliere ich ihnen. Ich sage bitte und danke und trotzdem komme ich nicht gut an. Und ich habe Und ich sage den Leuten das, weil ich dann mit einem Menschen vorzeige, wie er auf mich zugekommen ist und wie er mir die Hand geschüttelt hat. Und sobald ich das vorzeige, da gibt es dann 4 Elemente, die er macht. Ich sage ein Element, er kommt auf mich zu, schüttelt mir die Hand und streckt die Hand aber nicht aus, sondern belässt die Hand, das kann einmal jeder überprüfen, wenn du auf jemanden zugehst, und belässt die Hand so, dass der Ellbogen hinterm Rumpf bleibt. Das heißt, er hat nur ganz zögerlich ein klein wenig den Unterarm in meine Richtung gegeben. Das heißt, ich musste wahnsinnig weit auf ihn zugehen. Dann war noch was mit seiner Körperhaltung, mit seinem Tempo und so ein paar Dinge, die ich vorzeige. Und plötzlich ist dem Publikum ganz klar, ein Bitte, ein Danke, ein Grüß Gott ist völlig wirkungslos, wenn die Körpersprache diesen Respekt nicht zeigt. Und das ist so.
Also es ist nicht immer komplett wirkungslos. Es ist nur schwächer in seiner Wirkung. Aber komplett wirkungslos ist ja wirklich heftig.
Nein, im Gegenteil. Ich da jetzt widersprechen. Es ist sogar im Gegenteil. Es ist sogar, wenn die Körpersprache etwas anderes zeigt, dann wird ein Bitte sogar nicht zu freundlich, sondern es wird zum Negativ, wenn ich sage, bitte. Okay. Oder wenn du zu mir sagst, oder wenn ich zu dir sage, danke, und ich mache das aber mit einer sehr süffisanten Körpersprache und ich sage, danke, dann hat die Körpersprache dir signalisiert, dass dieses Danke nicht nur weniger wirksam ist, sondern es hat genau die gegenteilige Wirkung erzeugt. Ja. Und jetzt sage ich ein körpersprachliches Signal noch dazu. Das ist, wenn jemand unsympathisch wirken will vom ersten Moment, dann macht der das genau wie dieser Manager gemacht hat.
Wenn und er zwar, will, aber wer will denn unsympathisch wirken?
Kriegen wir wieder einen Shitstorm, du hast recht, genau.
Wenn man will, dann okay.
Ja, genau.
Aber wenn man will?
Dann brauchst du nur, wir nicken alle, ja? Nicken alle, beim Begrüßen nicken wir. Das hat einen sehr weit zurückliegenden Grund, warum wir das machen. Das liegt vor uns Menschen sogar. Und wenn du unsympathisch wirken willst, dann nickst du nicht richtig, sondern machst nur so einen ganz kleinen Zucker mit dem Kopf. So ganz kurz nicken und du wirkst schon unangenehm. Okay. Du wirkst schon arrogant. Und das gebe ich den Leuten auch mit. Wenn du Bewegungen zu klein machst und die Bewegungen nur im Ansatz zeigst, dann ist unangenehm. Das kennt jeder beim Händeschütteln. Wenn du jemanden wohl die Hand schüttelst, aber ihm nur einen toten Fisch in die Hand gibst, dann ist der Händeschüttler eigentlich kontraproduktiv gewesen.
Wie wirken wir selbstsicher? Auch das ist ein wunderschönes Thema, das die Menschen immer sehr, sehr interessiert. Seit wann besitzt du als Stefan Werrer diese Selbstsicherheit, die du natürlich heutzutage als Performer auf der Bühne auch präsentierst? Wie war das? Was hattest du die immer? Warst du immer ein selbstsicherer Typ?
Weißt du, die Hobby, ich habe eins gelernt, ich weiß, wo ich selbstsicher bin und wo ich nicht selbstsicher bin. Und ich kann dir eins sagen, ich bin in mehr Bereichen nicht selbstsicher, als in Bereichen, wo ich selbstsicher bin.
Wie zum Beispiel?
Zum Beispiel, ich sage dir, was für mich unangenehm ist, allein in ein Geschäft zu gehen und mit Verkäufern zu reden. Ah. Das kennen viele, deswegen gehen ja die meisten Menschen heute in Selbstbedienungsläden. Was die Mode wird nur mehr. Und ich bin ganz genauso. Ich bin jetzt nicht der, der reinkommt und so. Nein, aber dieses gelernt zu haben, dass man nicht entweder man ist so oder so, sondern jeder hat Bereiche, da ist er wahnsinnig selbstsicher. Und ich habe einfach gelernt zu erkennen, wo halte ich mich zurück, wo lasse ich meiner Familie den Vortritt, wo lasse ich anderen Menschen den Vortritt, wo komme ich erst ganz hinten. Aber wo weiß ich auch, da bin ich mir so sicher, dass ich, und Achtung, nicht alles richtig mache, sondern das ist der wichtige Satz, mehr richtig als falsch mache. Ja. Nur um das geht's. Das will ich auch allen mitgeben. Beiß dich doch nicht, weil du irgendeine falsche Entscheidung getroffen hast. Du musst im Leben, in dem Bereich, wo du erfolgreich sein willst, nur mehr richtig als falsch gemacht haben. Und das hat mir geholfen, selbstsicher zu sein.
Und es braucht ja auch gar nicht viel. Es braucht eigentlich gar nicht viel, um große Veränderungen bei sich zu erreichen. Manchmal ist es nur etwas ganz Kleines. Du nennst es das Matthäus-Prinzip. Wo kommt denn der Begriff her?
Mann, das ist so wichtig, dass du sagst, die Leute glauben dann immer, ja, wenn ihr meiner Körpersprache was macht, dann muss ich alles verändern. Nein, du musst fast gar nichts verändern. Du musst nur Kleinigkeit machen. Im konkretes Beispiel, ob ein Mann breitbeinig oder nicht breitbeinig da sitzt, die Beine ein wenig enger zusammenzutun, das verändert nichts an der Persönlichkeit, zum Beispiel, ja, um es konkret zu machen. Das Matthäus-Prinzip sagt Folgendes, das kennt ja jeder, im Matthäus-Evangelium steht ja diese Aussage, wer hat, dem wird gegeben werden.
Ah, wer hat, genau. Und dann gibt es natürlich das gegenteilige Beispiel, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das ist quasi das Gegenteil davon,
das
oder?
Das Gegenteil, ja, genau. Aber wer hat, dem wird gegeben werden. Und das ist ein Wirtschaftsphänomen. Und zwar, das heißt, wenn ein Unternehmen einen ganz minimalen Vorzug hat, das heißt nur eine etwas bessere Lage irgendwo, dann kommen dort mehr Kunden hin, die machen mehr Umsatz und so weiter. Und das Geschäft wird größer. Und damit kann dieser minimale Vorteil kann sich groß auswachsen. Jetzt komme ich zu uns, was das bedeuten kann. Nehmen wir an, du bist in der Firma drinnen und der Chef redet. Die meisten, die drinnen sitzen, schaut euch an, die meisten in dem Meeting werden gelangweilt drinnen sitzen, dem Chef zuhören und keinerlei Reaktion zeigen. Wenn du jetzt derjenige bist, der Einzige, der ein wenig mitnickt, vielleicht manchmal was mitschreibt, vielleicht auch mal skeptisch schaut, aber auf jeden Fall dem Chef Reaktion gibst, dann passiert eine Sache, es kann jeder probieren, er wird dich öfter anschauen, der Chef. Das heißt, unter allen wirst du mehr Aufmerksamkeit genießen. Einfach nur, weil du ihm signalisiert hast, mich interessiert, was du sagst. Es reicht nämlich nicht nur Interesse zu haben, du musst es auch zeigen. Und jetzt ist es so, jetzt gibt es viele Meetings und du sagst es immer sehr konsequent. Nach diesem Meeting geht der Chef her und möchte die Meinung haben, wie ist denn die Stimmung gerade im Team? Ja, wen wird er fragen? Er wird denjenigen fragen, zu dem er am meisten stimmt. Damit wird die Beziehung noch stärker gestärkt. Irgendwann geht es darum, ein Projekt zu leiten. Ja, wen wird er denn fragen? Er wird dich fragen. Irgendwann wird ein Job frei, eine Ebene höher. Ja, wen wird er fragen? Er wird denjenigen fragen, mit dem er die beste Bindung bisher aufgebaut hat. Jetzt könnte das immer so weiterspielen. Der einzige Unterschied, den
wir
du gemacht hast...
Wir reden aber nicht von Schleimen hier.
Nein.
Das hat nichts mit Einschleim zu tun, weil es eben sehr defensiv ist. Weil man einfach nur so zwischen den Zeilen das Ganze so aussendet.
Wunderbar. Und das kann ja jeder in einem Videocall, das machen ja viele Videocalls, da sitzen die meisten Leute so gelangweilt drin, manche haben nicht mal die Kamera eingeschaltet. Ja, wie willst du eine Rolle spielen, wenn du dich nicht mal zeigst? Und diesen Einwand, der ist schon gut, den du sagst, nämlich, dass es Schleimen ist, das kennt doch jeder, wenn du nach dem, viele Frauen, Stereotyp, gehen am Abend nach Hause und wollen ihrem Partner vom Tag erzählen. Und er sitzt drin und... als würde es ihn nicht interessieren. Ja, da hättest du auch gern Signale, dass er nickt, dass er zeigt, was? Oder vielleicht einmal eine Reaktion. Da hättest du es auch. Und genau das will der Chef auch. Wenn du einen Vortrag hältst, du bist auch dankbar, wenn jemand drinnen sitzt, der mitnickt, der dir Signale gibt. Also nicht mit Schleimen das verbinden, sondern nur dieses Signal zeigen. Und dieser kleine Vorteil hebt dich so über die Masse drüber, dass du damit aus diesem kleinen Vorteil wahnsinnig viel machen könntest. In der Psychologie nennt man das kumulativer Vorteil, weil aus einer Kleinigkeit sich etwas zusammenbaut. Es kumuliert also zu einem riesengroßen Vorteil. Und das ist das Prinzip der Körpersprache. Ändere nur eine Kleinigkeit und sie kann eine riesengroße Auswirkung haben.
Ein Satz vielleicht zum Schluss noch, den du vervollständigst. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, ist...
Was bist du gemein?
Also du hast keine?
Ich habe keine Tattoos, ja. Mhm.
Deswegen geht es ja auch um das, was du dir nie hast stechen lassen.
Bist du gemein.
Ja, aber du willst ja auch gefordert werden.
Ja.
Weißt du, das bringt ja auch Spaß.
Einen Anker für Mutti.
Den Anker und dann für Mutti. Oh, herrlich. So, und ganz zum Schluss, das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast? Darfst doch nachgucken. Ja, jetzt musst du doch gucken. Aber du bist echt einer von denen, die ihr Handy in der Hosentasche haben.
Mhm. Mhm.
Stimmt, du hast auch gar keine Schutzhülle.
Oh, weißt du, was das für ein Foto ist? Ich war auf einem WC, ich mache da immer wieder Serie, ja. Ich bin sehr klein, das muss man jetzt den Leuten sagen, sehr, sehr klein. Deutlich kleiner als der durchschnittliche Mann, die durchschnittliche Frau, ja. Und jetzt bin ich öfter in öffentlichen WCs.
Ja.
Und ich zeig den Leuten damit, wie die Spiegel in öffentlichen WCs montiert sind. Und bei ganz, ganz, ganz vielen öffentlichen WCs sehe ich gerade mal meine Stirn oben und das poste ich immer wieder. Mit einem kleinen Hintergedanke auch wieder, Leute, hört auf zu jammern. Glaub nicht immer, dass du benachteiligt bist. Andere Menschen sind auch benachteiligt. Und ich mache das mit sehr viel Selbstironie, mit sehr viel, ja, Leute, lacht ein bisschen mehr über die Lebenssituationen.
Und der letzte Song, den du gehört hast auf deinem Smartphone? In deiner Musik-App.
Ja. Habe ich heute natürlich gehört.
Ah, hast du heute auch schon gehört sogar?
Ja,
cool, ich bin gespannt, was es ist.
Warte kurz.
Ja,
muss ich natürlich schauen. Ah, Jacob Collier.
Jacob Collier, ein sehr junger.
Sehr junger.
Ein Wunderkind.
Ne? Ein Wunderkind, genau. Der macht etwas ganz Tolles, und zwar der singt mit dem Publikum, und zwar mit tausenden Menschen ohne Instruktion und nur mit Handbewegungen. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Nur mit Handbewegungen guidet er, also lenkt er das Publikum. So, jetzt haben wir ja alle das Denken, die Inder hätten eine ganz andere Tonalitätsvorstellung wie wir Menschen, die Chinesinnen und Chinesen und so weiter. Und er führt es ad absurdum, weil er das Publikum guidet und uns genau zu unseren 12 Tönen, also die 8 Töne plus die Halbtöne, ja, zu unseren 12 Tönen bringt, und er lässt sie auch im Chor singen. Das heißt, die Hälfte des Publikums macht er nur eine Handbewegung nach unten. Die gehen genau eine Handbewegung nach unten. Geht er noch weiter nach unten, gehen seine Terz nach unten mit der anderen Hand nach oben. Und so guidet er das. Ihr findet es auf Social Media. Der ist unglaublich toll, und dem folge ich übrigens auf meiner Musik-App.
Wie toll. Stefan, ich sage danke für heute. Es war wieder ein großer Spaß, wieder ein schöner Ritt, oder?
Ja, mit dir ist wirklich ein Ritt, ja.
Durch einige Bereiche unseres Lebens, durch dein Leben. Und ja, wir hören uns sicherlich bald wieder.
Danke dir, ich freue mich sehr.
Danke für heute.
Danke, ciao, ciao.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Es klingt verlockend. Heilung wie über Nacht, bei Depressionen, Panik, Sucht.
Ketamin hat was Faszinierendes. Es ist aus meiner Sicht so eine Art Gamechanger.
Was passiert, wenn Patienten ein Narkosemittel zur Psychotherapie bekommen?
Also es hat sich für mich auch echt am Anfang komisch angefühlt, ja. Weil es halt diesen Drogentouch hat.
Welches Potenzial hat Ketamin? Das klären wir in unserer neuen Serie. Wir sprechen mit Menschen, die auf Ketamin schwören, und solchen, die davor warnen. Denn Ketamin ist umstritten, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch bei Fachleuten. Dr. Ketamin, eine Story in 4 Folgen von Das Wissen über die Kraft eines Moleküls, das die Psychotherapie aufwirbelt.